Wenn man jetzt darüber redet, über die Einzigartigkeit Jesu Christi, dann kann man das auf viele verschiedene Weisen tun. Und ich möchte eine Weise angehen, um Jesus herauszustellen als die einzige Person, die Gott widerspiegelt. Und ich sage euch gleich, wie ich das meine. Und bevor ich anfange, möchte ich noch kurz miteinander beten und Gott danken für die Zeit. Herr, wir sind dankbar jetzt für diese Stunde. Wir danken dir, dass wir von dir lernen dürfen, dass du, Herr Jesus, der einzige und einzigartige Sohn Gottes bist, der den Vater exakt repräsentiert. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, Herr Jesus, müssen wir immer nur auf dich schauen. Denn du bist das Ebenbild. Wer dich sieht, der sieht den Vater. So lehre uns, Herr, diese Stunde, was es bedeutet, mit dir zu leben, auf dich zu hören und von dir zu lernen. Amen. Wahrscheinlich die wichtigste Frage überhaupt, die es gibt, ist, wie ist Gott? Über den Charakter Gottes. Die Frage stellt sich in jeder Religion, ist Gott ein liebender, ein barmherziger, ein vergebender Gott? Oder ist Gott ein strenger, im juristischen Sinne ein gerechter Gott, der urteilt und verurteilt? Und obwohl es eine ganz wichtige Frage ist, wird über dieses Thema selten geredet. Ich nehme an, die meisten von euch lesen mehr oder weniger die Bibel. Und für die unter euch, die die Bibel lesen, ihr habt festgestellt, es ist nicht zu übersehen, dass der Gott im Alten Testament, Yahweh oder Jehova, manchmal sehr anders ist als der Gott im Neuen Testament, wie er in Jesus offenbart ist. Jesus im Neuen Testament ist in erster Linie barmherzig. Yahweh im Alten Testament ist manchmal brutal, manchmal sogar unbarmherzig. Jesus im Neuen Testament vergibt seinen Feinden. Yahweh im Alten Testament zerschlägt seine Feinde. Jesus sagt, liebet eure Feinde. Im Alten Testament lernen wir Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das heißt, wir haben kaum Probleme, Jesus als den liebenden Gottessohn zu sehen. Aber dieser Jehova, dieser Yahweh, dieser Gottvater, der ist manchmal brutal und schwer einzuordnen. Meistens ist er liebend und barmherzig. Aber manchmal scheint Gott auch um sich zu schlagen, in brutaler Weise. Jetzt ist die Frage, wie ist Gott wirklich? Es geht uns ein bisschen wie in dieser Geschichte. Angenommen, ich bin jetzt 24 Jahre verheiratet mit Anne-Lore. Meine Frau und ich glaube, ich kenne sie relativ gut. So wie die meisten unter euch, die lange verheiratet sind, man lernt sich ja doch kennen über die Jahre. Angenommen, ich gehe jetzt da durch Salzburg und ich gehe auf der einen Straßenseite und auf der anderen Straßenseite geht zufällig meine Frau, die Anne-Lore, spazieren. Und ich schaue ihr zu, sie sieht mich nicht. Und dann sehe ich, wie auf der Straßenseite, auf der anderen, sitzt am Boden ein unterernährtes, ein armes, blindes Teenager-Mädchen, das bettelt um Geld. Und ich schaue zu, wie meine Frau auf dieses Mädchen zugeht. Und ich erwarte von meiner Frau, weil ich sie kenne, eine gewisse Reaktion. Ich nehme an, sie geht vorbei, sie fragt, ob sie Hunger hat, gibt ihr vielleicht etwas Geld oder wenn sie kalt ist, vielleicht ein Pullover oder was. Ich kenne sie. Aber ich schaue rüber und stattdessen sehe ich etwas anderes. Ich sehe, wie meine Frau, die Hannelore, dieses Teenager-Mädchen beschimpft, bespuckt, dann gibt sie den Mädchen Dritte, nimmt noch das Geld aus ihrer Kasse raus, das sind da die paar Groschen, die sie erbettelt hat, und läuft damit davon. Ich wäre schockiert. Und ich würde versuchen, irgendwie eine Erklärung zu finden für ihr Verhalten, denn ich kenne sie zu gut. Seht ihr, manchmal geht es uns so mit dem Gott im Alten Testament. Manche Passagen im Alten Testament machen uns unsicher im Blick auf den Charakter Gottes. Ist Gott in seinem Wesen wirklich Liebe oder ist er manchmal bösartig? Will Gott immer nur das Beste für uns oder kommt Gott zu einem Punkt, wo er dann seiner Wut leeren Lauf lässt? Hat Gott zwei Seiten? Und seht ihr, der Vergleich vom Alten und Neuen Testament, zum größten Teil ist der Charakter Gottes identisch, Alt- und Neues Testament. Aber manchmal hat Gott im Alten Testament einen bösartigen Aspekt oder Faktor. Gott, wie er sich in Jesus offenbart, liebt immer mit Agape-Liebe, grenzenlose, unbedingte Liebe. Der Gott im Alten Testament ist manchmal brutal und lieblos. Wie erklärt man diesen Gegensatz? Und hier kommen wir zum Thema, wo Jesus einzigartig ist. Ich habe ein paar Punkte. Ich werde sehen, wenn die ersten kollabieren, dann höre ich auf. Aber die Antworten auf diese Frage sind eigentlich gar nicht so schwer zu entdecken und sie sind klar im Neuen Testament verankert. Und das ist die Einzigartigkeit Jesu. Vor ungefähr 20 Jahren hat mir ein Theologe, ein Freund gesagt, hat gesagt, Hans-Peter, die Bibel mit der Bibel auslegen ist gut, aber du musst die Bibel vor allen Dingen mit Jesus auslegen. Und ich bin meinem Freund sehr dankbar für diesen Ratschlag, den ich vor über 20 Jahren erhielt. Als Einstiegsstelle nehme ich Matthäus Kapitel 17 und ich lese da ein paar Verse vor. Es geht in dieser Geschichte um den Berg der Verklärung. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Ich lese nur ein paar Verse. Nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit sich und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, Jesus, werde ich 3 Hütten machen, eine für Mose, eine für Elia und eine für dich. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hört auf ihn oder ihn hört. In diesen paar Versen ist wahnsinnig viel drinnen, aber für uns heute das Entscheidende ist dies. Auf diesem Berg traf sich mehr oder weniger die ganze Menschheitsgeschichte. Mose repräsentiert das Gesetz, Elia repräsentiert die Propheten, die 3 Jünger repräsentieren die Gemeinde, die Kirche und Jesus repräsentiert Gott. Gott den Vater. Er ist der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und als die Jünger das sahen, waren sie überwältigt und Petrus wollte gleich 3 Hütten bauen. Eine für Mose, eine für Elia und eine für Jesus. Und das ist etwas Interessantes. Hier sieht man, dass Petrus nicht kapiert hat, wer Jesus ist. Denn für Petrus war Mose, Elia und Jesus auf derselben Stufe. Und er wollte halt allen 3 eine Hütte bauen. Da sieht man das Missverständnis des Petrus. Jesus ist nämlich nicht auf derselben Stufe von Mose oder Elia, sondern Jesus hat Mose und Elia geschaffen. Er ist Gottes Sohn. Und darum hören wir dann eine Stimme aus dem Himmel. Der Petrus redet dann noch mit den Hütten. Und dann sagt eine Stimme aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn müsst ihr hören. Davon lernen wir viel, nämlich, Gott der Vater hebt Jesus von allen anderen Menschen heraus. Mose und Elia sind nur normale Menschen wie du und ich, Jesus nicht. Gott der Vater bestätigt, das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann die wichtigste hermeneutische Grundregel, auf ihn müsst ihr hören, mehr als auf alle anderen. Und jetzt, das ist mir so wichtig. Worin besteht jetzt der Unterschied zwischen dem, was Gott durch Moses gesagt hat, oder Elia, oder durch Jesus? Ein großer Unterschied. Schauen wir uns zuerst den Mose an. Da war Moses, Elia und Jesus. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 17. Da schreibt Johannes, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, wenn du Gesetz lernen, kennenlernen möchtest, dann lies Mose. Möchtest du aber Gnade und Wahrheit kennen, dann hör auf Jesus. Denn Gnade und Wahrheit lernen wir nicht von Mose, sondern von Jesus. Darum sagt Jesus in Johannes 5, sagt er, Mose hat von mir geschrieben. Er hat über mich geschrieben. Wir lesen im 2. Korinther Kapitel 3, das ist eine ganz entscheidende Stelle, 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 14 lesen wir, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke abgenommen. Das heißt, wenn du nur Mose liest, da ist eine Decke, du kannst Gott nicht erkennen als den, der er ist. Das kannst du nur in Jesus. Und seht ihr, ich nehme an, in diesem Raum, die meisten von uns glauben, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist. Altes und Neues Testament. Das glaube ich. Aber nicht alle Schreiber der Bibel hatten eine komplette, letztendgültige Offenbarung Gottes. Denn die Offenbarung Gottes in der Bibel ist zunehmend oder progressiv. Das kann ich euch ganz leicht beweisen. Du hast nicht in jedem Buch der Bibel die volle Wahrheit. Es ist alles wahr. Aber nicht jedes Buch repräsentiert die ganze Wahrheit. Nur als Beispiel, das kann man ganz leicht erklären, zum Beispiel im Psalm 6, Vers 6, nur damit ihr wisst, was ich damit meine, im Psalm 6, Vers 6 nur als Beispiel angeführt steht, denn im Tode gedenkt man deiner nicht Gott. Im Scheol, im Grab, wer wird dich da preisen? Da schreibt der Psalmist, wenn man tot ist, erinnert sich niemand mehr an Gott. Ist das, was du glaubst? Ich denke nicht. Das hat aber der Psalmist geschrieben. Das ist in der Bibel. Das heißt, die Offenbarung ist zunehmend. Wenn man diesen Vers nicht im Lichte des Neuen Testamentes auslegt, dann hat man ein Problem. Schauen wir noch auf den Propheten Elia. Das ist der zweite, der oben war auf diesem Berg der Verklärung. Ich schlage auf Hebräer Kapitel 1 und lese die Verse 1 bis 3. Ganz entscheidende Verse. Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Warum ist Jesus so einzigartig? Das ist die Frage. Da lesen wir Hebräer 1, 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, Elia war ein Prophet, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Da sagt er, ja, Gott hat immer gesprochen durch Propheten und so weiter, Aber in den letzten Tagen hat Gott sein letztes Wort geredet durch seinen Sohn. Und er, der Sohn, ist der Abdruck seines Wesens. Das griechische Wort ist Hypostasis. Das heißt, Jesus ist die Essenz, die Substanz von Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau auf Jesus und auf sonst niemand. Denn nur er repräsentiert Gott wahrhaftig. Darum, willst du Gott kennenlernen, schau auf Jesus. Es stimmt, alle 66 Bücher der Bibel sind von Gott eingegeben. Aber nicht alle Schrift hat dieselbe Autorität. Das ist so wichtig zu entdecken. Kann ich euch ganz leicht beweisen. Im Johannes Kapitel 5 zum Beispiel, Vers 36, Johannes 5, 36, da sagt Jesus, ich habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Jesus sagt, das, was ich sage, ist wichtiger als das, was Johannes sagt. Das griechische Wort meizo, größer, heißt gewichtiger. Es hat mehr Gewicht. Und interessanterweise, gleichzeitig sagt Jesus über Johannes, Johannes ist der größte aller Propheten. Aber dann sagt Jesus, aber das, was ich sage, hat viel mehr Gewicht als das von Johannes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, aber nicht alle Schrift hat dieselbe Autorität. Wer das missachtet, der bleibt verwirrt über den Charakter Gottes. Oder zum Beispiel im Johannes 14, Vers 9, da sagt Philippus, einer der Jünger zu Jesus, sagt, Jesus, zeige uns den Vater und das reicht uns. Dann kannst du tun, was du willst, wenn wir den Vater sehen, dann ist super. Und Jesus sagt zum Philippus, Philippus, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Denn ich und der Vater, wir sind dasselbe, wir sind eins. Das heißt, Gottes wahren Charakter erkennst du nicht im Buch Josua oder bei Mose, sondern allein bei Jesus. Nur Jesus hat uns 100% offenbart, wie der Vater wirklich ist. Und das war ersichtlich am Höhepunkt am Kreuz von Golgatha und bei der Auferstehung, wo wir den Charakter Gottes bis ins Letzte oder im Tiefsten erfassen, wo er sein Leben für uns gegeben hat. Interessant in Matthäus 11, ich lese euch das vor, da sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 27, sagt Jesus, niemand kennt den Vater außer nur der Sohn. Hast du das gewusst? Niemand kennt den Vater, sagt Jesus, außer nur der Sohn. Das schließt alle anderen Menschen aus, auch Elia und Mose. Das heißt, Jesus sagt, alle Offenbarungen im Alten Testament sind letztlich nur Teiloffenbarungen. Den hundertprozentigen Charakter Gottes kannst du nur in Jesus entdecken. Ein Theologe hat mir einmal gesagt, das hat mir auch sehr geholfen, er hat gesagt, ich habe meinen Glauben nie an der Bibel festgemacht, sondern immer nur an Jesus. Das kann missverstanden werden, aber ich weiß, was er gemeint hat. Und ich bin ihm sehr dankbar. Du musst nämlich die Bibel immer mit Jesus auslegen, sonst hast du einen zwiespältigen Gott. Ich nenne euch jetzt ein paar Beispiele, damit ihr wisst, wovon ich rede. Zum Beispiel, im 5. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 21, da lesen wir dieses Gleiches mit Gleichem vergelten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Schlussfolgerung, ja, wenn Gott zu mir sagt, ich muss Auge um Auge, Zahn um Zahn machen, dann ist Gott auch so. Dann macht Gott genau dasselbe. Aber im Neuen Testament in Jesus haben wir etwas ganz anderes. Lukas Kapitel 6 und Vers 35 lesen wir zum Beispiel, liebt eure Feinde, tut Gutes, Leid, ohne etwas wieder zu erwarten. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Hast du das gewusst? Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Ich habe immer geglaubt, Gott ist gütig gegen die Dankbaren und die Netten. Aber gegen die Undankbaren und Bösen. Und dann steht, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und darum richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet und so weiter. Das heißt, er sagt hier, wenn ihr so seid, dann werdet ihr Söhne des Höchsten genannt werden. Aber nur wenn ihr so seid, wenn ihr barmherzig seid, wenn ihr die Feinde liebt, dann seid ihr Söhne des Höchsten. Im Alten Testament haben wir das Prinzip, da sagt man quid pro quo oder do ut des. Ich gebe dir, wie du mir gibst. Wie ich dir, so ich dir. Und dreimal im Alten Testament ist befohlen, dass man den anderen tun soll, nicht mehr und auch nicht weniger, als er dir getan hat. Nun kommt Jesus auf die Bildfläche und sagt, na, 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 liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen und segnet, die euch fluchen. Im Alten Testament hat Gott manchmal befohlen, Menschen zu töten, aus der Mitte zu schaffen, Ehebrecher zu steinigen. Im Neuen Testament sagt Jesus, dass wir die andere Backe hinhalten sollen, dass wir nicht zurückschlagen sollen. Im Neuen Testament sagt Jesus, dass wir dann Kinder Gottes genannt werden, wenn wir unsere Feinde lieben und Gutes tun, die uns hassen. Das heißt, dass die Gläubigen im Alten Testament, die sich an ihren Feinden gerecht haben, würden nicht Kinder Gottes genannt werden zur Zeit Jesu. Ist ganz interessant, wenn man das mal genauer hinsieht. Ein ganz konkretes Beispiel. Im Lukas Kapitel 9, da gingen die Jünger mit Jesus durch Samaria und Jesus hat sie vorausgeschickt, und damit sie das ein bisschen vorbereiten, aber dann kommen sie in eine Stadt und die wollen Jesus nicht in Samarien. Und da lesen wir im Lukas 9 und Vers 51, es geschah aber, und er sandte Boten im Vers 52, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes, das ist Johannes war der Liebende, gell? Als sie das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen soll und sie verzehren soll? Das ist der liebende Jünger. Da waren ein paar Leute, die wollten Jesus nicht. Sagt er, Jesus, ja, gute Idee, verbrennen wir es. So, Blitz runter, verbrennen es und wir gehen wieder weiter. Was sagt Jesus zu ihnen? Er wandte sich aber um und schalt sie und sie gingen einen anderen Weg. Andere Übersetzungen, das heißt, manche Manuskripte sagen, die Jünger sagten, sollen wir sie verbrennen, so wie Elia es tat. In der Fußnote habt ihr es in eurer Bibel, in manchen zumindest. Und Jesus antwortete, in manchen Manuskripten steht, ihr wisst nicht, welche Art von Geist ihr habt. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, Menschenleben zu zerstören, sondern zu erretten. Und jetzt ist interessant, im Alten Testament kannst du zweimal nachlesen, im 2. Könige 1 und im 2. Könige 2, Elia hat genau das getan. Da waren mal 50 Leute, dann waren mal ein paar Teenager, die haben über ihn gelacht oder haben ihn nicht zugehört. Wisst ihr, was Elia gemacht hat? Feuer vom Himmel verbrannt. Und die Jünger dachten, wir spielen ein bisschen Elia jetzt. Ist ja super, nicht? Da hören ein paar nicht, Elia spielen, verbrennen sie, Herr Jesus, gute Idee. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Ihr wisst nicht, wessen Geist ihr habt. Und er hat sie geschaltet, er hat sie gescholten, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Gell? Ich bin ja für Österreich, kann ich nicht so gut Deutsch. Warum ist es so entscheidend zu verstehen? Es ist deshalb so entscheidend, weil wir dürfen unser Bild von Gott, wie ist Gott, ausschließlich von Jesus ableiten. Der Fehler, der gemacht wird heute manchmal in der Theologie und dann in der Praxis, wir setzen uns über Jesus hinweg und sagen, im Alten Testament, der Elia hat ein paar verbrannt, wenn es gut genug für ihn war, ist gut genug für uns, dann verbrennen wir auch ein paar. Kriege führen, im Alten Testament haben sie auch Kriege geführt, wir setzen uns über Jesus hinweg, wenn es in der Bibel im Alten Testament gut genug war, können es wir auch machen. Seht ihr, was hier geschieht? Jesus wird ausgelassen. Und damit wird der Charakter Gottes entstellt. Und darum ist es so entscheidend. Wir dürfen niemals übrigens den bösartigen Aspekt Gottes im Alten Testament und den Gott, der sich in Christus offenbart hat, vermischen. Das tun auch einige. So auf die Art, ja, Gott ist schon prinzipiell liebend, aber manchmal ist er ganz schön wütend. Das darfst du nie tun. Sonst weißt du nicht, wer Gott ist. Diesem Gott könntest du nie vertrauen. Denn heute ist er mal nett zu dir, aber morgen haut er da wieder eins drauf, weil da geht irgendwas schief. Ja, setz den ruhig irgendwo hinter. Schau, da ist auch noch ein Sessel. Da, schau.
Ich brauche mehr nicht.
Da, wo ist noch jemand, der steht? Da ist noch ein gemütlicher Sessel. Ja, nimm's den ruhig. Im Kolosser Kapitel 1 lesen wir und Vers 15 bis 19, da lesen wir die Fülle Gottes. Die Fülle, nicht die Hälfte, nicht drei Viertel, nicht 99%, sondern die Fülle Gottes wohnt in Jesus Christus und hat sich in Jesus Christus offenbart. Nur in Christus. Es ist so wichtig festzuhalten, Gott ist nur Licht. In Gott ist keine Dunkelheit. 1. Johannes 1, Vers 5. In Gott ist kein Wandel. Hebräer lesen wir das, 13, Vers 8 und so weiter. Gott ändert sich nicht. Er hat nicht zwei Gesichter. Einmal ist er liebend, aber dann ist er ganz schön wütend. Das ist nicht der Gott, der sich in Christus offenbart hat. Er hat nicht zwei Gesichter, wie so manche Clowns oder Schauspieler. Zurück zur Geschichte mit der Hannelore. Angenommen, ich sehe, wie die Hannelore da drüben, dieses Teenager-Mädchen, völlig verächtlich misshandelt, ganz anders, als ich erwartet hätte. Jetzt bin ich 25 Jahre mit ihr verheiratet, was würde ich machen? Wenn ich jetzt sagen würde, oh, die Hannelore, jetzt kenne ich sie 25 Jahre, habe ich geglaubt, ich kenne sie, aber eigentlich ist sie eine gemeine, bösartige Frau. Das wäre nicht fair, denn ich kenne sie 25 Jahre. Ich würde versuchen, mit ihr zu reden und eine Antwort zu finden auf ihr Verhalten. Aber wisst ihr, ich treffe Leute, die haben mal einen Anfang gemacht mit Jesus. Aber dann haben sie von mir aus schlimme Erfahrungen, Biografie oder was immer, ist in ihrem Leben ist etwas Schlimmes passiert. Oder sie lesen das Alte Testament und kommen überhaupt nicht mehr zurecht. Und ich habe schon Leute getroffen, die gesagt haben, also mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Ich weiß genau, was sie meinen und ich kann sie verstehen. Das Problem ist, sie haben sich über Jesus hinweggesetzt. Denn das ist einzigartig an Jesus. Nur in Jesus entdeckst du, wie Gott wirklich ist. Sonst endest du, wenn du das nicht tust, endest du mit einem gespaltenen Gott. Mit einem Gott mit zwei Gesichtern. Einerseits liebend, andererseits böse und unbarmherzig. Nun, die Frage, die noch ausbleibt, ist jetzt folgende. Ich mache noch ein bisschen weiter, gell? Und zwar, was ich jetzt gesagt habe, was an Jesus so einzigartig ist, das ist so wesentlich für mein Verständnis auch von der Bibel als Ganzes und von Gott. Aber jetzt die Frage, wie bringen wir dann das Alte und das Neue Testament zusammen? Wie erklären wir diese bösartige Facette von Gott, wie er im Alten Testament manchmal ist? Nun, da haben wir ein paar Punkte und ich mache mal einen und schauen wir weiter. Der erste Punkt, den ich hier sagen möchte, ist, dass Gott sich in der Geschichte der Menschheit immer offenbart hat, seinen Menschen. Er hat sich durch die Geschichte immer sichtbar offenbart. Das heißt, Gott ist immer ein Gott, der in diese gefallene Welt, in diese sündige Welt kommt, in die gottesfeindliche Welt kommt und sich den Menschen offenbart und ihnen zeigt, dass er sich um sie kümmert. Gott sprach, er kam und sprach durch Propheten, er sprach durch Engel, sogar durch Tiere, mal durch einen Esel und so weiter. Das heißt, Gott will uns nahe sein. Er will immer zu uns reden, von Anfang bis zum Ende. Aber, und hier ist der Punkt, Gott offenbart sich uns Menschen immer auf der Ebene, auf der wir uns Menschen befinden. Das heißt, Gott naht sich uns auf der Ebene, auf der wir sind, sonst könnten wir ihn nicht verstehen. Wenn sich Gott nur so offenbaren würde, wie er wirklich ist, das würde über uns hinweggehen. Er offenbart sich uns, wie wir sind. Ganz interessant, nur damit ihr wisst, was ich meine, 2. Mose Kapitel 34. Das ist die Geschichte von Mose. Das ist am Berg Sinai. Und Gott redet zu Mose, er will auch zum Volk reden. Aber da ist ein Hindernis. Das Volk kann Gott nicht so hören wie Mose. Wir lesen in 2. Mose 34 und Vers 29. Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israels sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte, und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Mose jedoch rief ihnen zu, und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich ihm zu, und Mose redete zu ihnen. Danach aber traten alle Söhne Israels heran, und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihm geredet hatte. Als nun Mose aufgehört hatte, mit ihnen zu reden, legte er die Decke auf sein Gesicht. So oft aber Mose vor den Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann ging er hinaus zu den Söhnen Israel zu reden, was ihm aufgetragen war. Da sahen die Söhne Israel Mose Gesicht, dass die Haut von Mose Gesicht strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging, um mit Gott zu reden. Ganz interessant. Mose sprach mit Gott, ohne sein Gesicht zu verdecken. Aber das Gesicht Mose strahlte, und als er mit dem Volk redete, musste er sein Angesicht verdecken, sonst hätten sie ihn nicht zuhören können. Und das ist ein Bild für das, was Gott mit der Menschheit seit jeher tut. Gott muss sein wahres Gesicht zum Teil zudecken, damit die Menschen, zu denen er redet, ihn überhaupt vernehmen können. Er offenbart sich uns in dem Maße, in dem wir in der Lage sind, ihn überhaupt zu verstehen. Er versteckt sich selbst, um mit uns kommunizieren zu können. Oder ich sage so, Gott zeigt sich uns weniger schön, als er tatsächlich ist. Sonst könnten wir ihn gar nicht verstehen. Gibt es einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Eine zauberhafte Nanny. Hat den jemand gesehen? Ein paar von den Jüngeren wahrscheinlich, gell? Älteren glaube ich ja nicht. Ich möchte euch ermutigen, schaut euch den Film an. Eine zauberhafte Nanny von der Emma Thompson ist die Hauptdarstellerin. In diesem Film geht es darum, da ist ein Witwer, seine Frau ist gestorben und er hat 7 Kinder, glaube ich. Aber die 7 Kinder sind eine Katastrophe. Die sind so schlimm, ich glaube, in so 1,5 Jahren braucht er 17 Kindermädchen auf. Und jedes läuft nur davon, schreiend und weinend und ist am Ende ihrer Weisheit. Und dann kommt eine Nanny, ein Kindermädchen, die heißt Nanny McPhee. The Nanny House heißt Kindermädchen auf Englisch. Zauberhafte Nanny. Und diese Nanny McPhee, die stand plötzlich da, urhässlich. Wie eine Hexe, an Buckel und so weiter, Warzen, Zähne fehlen ihr und so weiter. Und die sagt dann, ich übernehme die Kinder. Und die Kinder natürlich sehen sie, machen nur einen Spaß mit ihr und lachen sie aus und so weiter. Und dann warnt sie die Kinder dreimal. Sie treiben es ziemlich an die Spitze. Und dann hat sie so einen magischen Stock, mit dem berührt sie dann die Erde. Und dann treiben die Kinder ihre Bosartigkeit so weit, dass sie sich selbst vernichten. Und die Kinder merken, und dann sagen sie, bevor sie selbst und sich gegenseitig vernichten, schreien sie nur, bitte hör auf und so weiter. Und dann sagt sie, ihr müsst bitte sagen. Dann sagen sie bitte und dann hört sie auf. Und die Kinder erkennen mit der Zeit, diese Frau meint es nur gut mit ihnen, nicht böse. Die will nur das Beste für sie. Die Kinder lernen das über die Wochen. Und das Schöne an diesem Film ist, je mehr die Kinder mit diesen Kindermädchen kooperieren, desto schöner wird diese Frau. Plötzlich ist eine Warze weg, dann geht sie aufrecht, dann der fehlende Zahn ist plötzlich drinnen, dann hat sie ein schönes weißes Gebiss. Und zum Schluss ist es eine bildhübsche, Emma Thompson ist eine ganz hübsche Frau, nicht gerade so schön wie meine, aber ziemlich schön. Und das Interessante an dem Film ist, diese Nanny McPhee, die war immer schön, aber die Kinder haben sie als hässlich gesehen, weil sie nicht bereit waren, in ihrer Güte mit ihr zu kooperieren. Und seht ihr, das hat mir deshalb gefallen, genauso ist Gott. Gott in seiner Liebe offenbart sich uns so hässlich, wie unsere hässlichen Herzen es erfordern. Und er offenbart sich uns so liebevoll, wie unser liebevolles Herz es zulässt. Gott ist immer dasselbe, er ändert sich nie. Aber wie wir ihn erleben, das ändert sich sehr wohl. Wie wir Gott sehen, das ändert sich sehr wohl. Wer sich dauernd gegen Gott auflehnt und gegen Gott kämpft, der sieht nur den zornigen, bösartigen, wütenden Gott. Wer aber beginnt, die Liebe Gottes anzunehmen, der erkennt, wie schön Gott ist. Das heißt, Gott offenbart sich uns auf der Ebene, wie wir bereit sind, ihn anzunehmen. Das ist auch wichtig zu verstehen, weil das ist bereits eine Vorschau auf das Kreuz. Denn indem Gott sich uns gegenüber hässlicher offenbart, als er wirklich ist, hat er bereits das Kreuz von Golgatha in Sicht. Denn am Kreuz hat Gott sich selbst, seinen Sohn, zum hässlichsten Sünder des Universums gemacht. Indem er die Sündenlast der ganzen Welt trug, wurde er zum hässlichsten Menschen überhaupt. Er ist Sünde geworden, indem er unsere Bosheiten auf sich genommen hat. Er nimmt die Hölle auf sich und er erscheint für andere als der gottverlassene Verbrecher am Kreuz. Das ist Evangelium. Gott nimmt auf sich unsere Hässlichkeit, damit wir an seiner Schönheit teilhaben. Aber Gott hat das immer schon gemacht. Er hat sich uns immer schon hässlicher offenbart, als er wirklich ist, weil wir ihn sonst nie gehört hätten. Das ist interessant, im Alten Testament, Gott offenbart sich oftmals wie ein Kriegsgott der damaligen Götzen und Götter, die die Nationen hatten. Manchmal ist Gott wie ein Kriegsgott, der seiner Wut freien Lauf lässt, Kinder, Mütter und so weiter abschlachtet. Aber das sagt uns mehr über die Menschen, denen Gott damals begegnen wollte, als über Gott. Gott musste sich so zeigen, weil Menschen ihn sonst nie gehört hätten. Darum, nur nebenbei, das sind Schwierigkeiten für die von euch, die die Bibel kennen. Manchmal duldet Gott in der Bibel Dinge, die gegen seinen Willen sind. Ist euch das aufgefallen? Zum Beispiel, was Gott geschaffen hat in der Ehe ist Monogamie. Ein Mann, eine Frau. Aber im Alten Testament erlaubt Gott Polygamie. ein Mann mehrere Frauen. 19 Beispiele im Alten Testament, wo Gott das nicht nur duldet, sondern durchaus zulässt, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Und Gott sagt nichts dagegen. Oder wir wissen, Gott ist nicht für Scheidung. Wir wissen, Gott hasst Scheidung. Er will das nicht, weil er ein treuer Gott ist. Und doch hat im Alten Testament gesagt, ja, wenn es nicht geht, dann gib einen Scheidebrief. Das ist übrigens kein Freibrief zur Scheidung, sondern eine Notlösung war das. Aber er hat es erlaubt. Manchmal hat Gott sogar ermutigt, bei David mal, zu David hat er mal gesagt, in 2. Samuel 12, David, wenn du ein guter König bist, dann gebe ich dir mehrere Frauen. Super, ja wie jetzt? Das ist verwirrend. Das ist ja auch in der Bibel. Warum ist das so? Weil Gott uns auf der Ebene begegnet, auf der wir gerade sind. David war zwar ein Mann nach Gottes Herzen, aber die moralischen Maßstäbe zur Zeit Davids waren extrem niedrig. Ist euch aufgefallen, im Alten Testament muss Gott sogar verbieten, den Menschen Sex mit Tieren zu haben. Muss er ausdrücklich verbieten. Da sind wir heute schon ganz gut beisammen im Vergleich. Dieses Gesetz haben wir Gott sei Dank, brauchen wir kaum oder hoffentlich gar nicht. Es zeigt aber, wie niedrig die moralischen Maßstäbe waren zu der Zeit. Und auf der Ebene ist Gott den Menschen begegnet. Nur als ein Beispiel, von einem Freund gehört, ein Missionarsehepaar, das in Afrika war. Missionarsehepaar war in Afrika. Und die kamen zu einem Stamm, wo die Praxis der Beschneidung praktiziert wurde. Es ist ein furchtbares, grausames, ich würde sagen, dämonisches Ritual, wo die Frauen verstümmelt werden an ihren Geschlechtsteilen, die Beschneidung der Frauen. Und diese Missionare kamen zu diesem Stamm und sie mussten zuerst das Recht verdienen, gehört zu werden und ein Vertrauen aufbauen. Und sie haben nichts gesagt gegen diese Praxis 3 Jahre lang. Für 3 Jahre muss es ausgesehen haben, als wären sie einverstanden mit dieser Praxis. In Mali übrigens, Afrika, werden 80% aller Frauen beschnitten, die Geschlechtsteile verstümmelt. 7000 Frauen werden jeden Tag beschnitten. Und es sah so aus, als würden sie das dem zustimmen, aber sie mussten es dulden, um gehört zu werden, um überhaupt eine Stimme zu bekommen in diesem Stamm. Seht ihr? So duldet auch Gott gelegentlich Dinge, die er eigentlich verabscheut, weil er uns erreichen will in seiner Liebe. Das ist der Grund. Übrigens, wenn man Pädagogik studiert, das habe ich nicht getan, aber es interessiert mich sehr, Erlebnispädagogik, da machen wir sehr viele Programme bei unserem Bauernhof. Aber wenn man studiert, warum Menschen tun, was sie tun, so kann man das auf 4 Stufen reduzieren. Und so handelt Gott mit uns. Die niedrigste Art, ich weiß nicht, hat jemand von euch Pädagogik studiert? Soziologie oder so, oder irgendwas, nehme ich an, ein paar von euch. Aber ihr werdet mir das bestätigen können. Die niedrigste Art von Motivation, um andere Menschen, Kinder zu motivieren, ist, wenn ein Mensch gewisse Dinge tut, nur um nicht bestraft zu werden. Zum Beispiel, ein Kind lernt brav für die Schularbeit, damit es vom Vater zu Hause nicht geschlagen wird. Das ist die Motivation zu lernen. Das übrigens, ich übertrage das immer auf den christlichen Glauben. Dasselbe ist, ein Mensch glaubt an Jesus nur, um nicht in die Hölle zu kommen. Das ist die niedrigste Motivationsstufe, die es überhaupt gibt in der Pädagogik. Die 2. Stufe ist die, dass ein Mensch deshalb etwas tut, damit er eine Belohnung bekommt. Das heißt, das Kind lernt brav für die Schularbeit, damit es vom Vater 20 Euro kriegt. Übertragen auf den christlichen Glauben, ein Christ oder ein Mensch wird Christ und tut gute Dinge im Reich Gottes, damit es mal eine Belohnung im Himmel bekommt. Das ist die zweitniedrigste Stufe. Die dritte Stufe in der Pädagogik, in der Motivation ist, wenn ein Mensch sich entsprechend verhält oder Dinge tut, weil er sich an gewisse Normen orientiert. Zum Beispiel, der Vater sagt zum Kind, du musst einen Zweier nach Hause bringen, in unserer Familie hat noch nie jemand einen Dreier gehabt. Wir sind alle Ärzte, wir sind alle Rechtsanwälte, das ist bei uns die Norm in der Familie. Das gehört sich bei uns so. Und ein Christ, der geht halt nicht aus, trinkt halt keinen Alkohol oder raucht nicht oder tanzt nicht, weil das gehört sich halt nicht. Er weiß zwar nicht genau warum, aber das tut man halt einfach nicht. Das ist an Normen orientiert. Selber gilt für Christen, die sich nur an die 10 Gebote halten. Sie tun gewisse Dinge, ja, weil das tut man halt so. Sie wissen nicht genau wieso, aber das tut man halt so. Gewisse Normen, weil es in der Bibel steht. Sie können Ihren Nachbar zwar nicht leiden, aber die Bibel sagt, liebe deinen Nachbarn so, zwängen Sie halt ein Lächeln hervor, damit es christlich aussieht. Das ist die Norm. Dann gibt es die vierte, und die vierte Stufe ist die höchste Stufe in der Pädagogik. Die höchste Stufe, um Menschen zu motivieren. Und das geschieht um der Liebe, um der Beziehung willen. Das heißt, das Kind lernt für die Schularbeit, nicht, weil der Vater es schlagen wird, das ist überhaupt nicht die Frage. Nicht wegen der Belohnung, das ist auch nicht die Frage. Nicht, weil es sich so gehört. Das Kind lernt für die Schularbeit, um dem Vater eine Freude zu machen. Obwohl der Vater das Kind sowieso gerne hat. Ob mit 1er oder 5er. Aber das Kind will aus Liebe um der Beziehung willen, lernt es, das ist die Motivation, um dem Vater eine Freude zu machen. Und die höchste Motivationsstufe auch als Christ ist, wir tun Dinge, nicht weil wir Angst haben, in die Hölle zu kommen, nicht weil wir eine Belohnung haben wollen im Himmel, nicht weil es sich halt so gehört als Christ, sondern weil ich Gott liebe. Übrigens, das größte Gebot in der Bibel ist nicht an Gott zu glauben. Das größte Gebot lautet, du sollst Gott lieben. Denn es kann gut sein, dass einige auch hier an Gott glauben. Aber ich habe eine Frage an dich. Liebst du ihn? Das ist die wahre Frage. Liebst du Gott? Und seht ihr, das ist aber so, wer von euch Kinder hat, der kann das bestätigen. Ich kann als Vater nicht immer mit dieser höchsten Motivationsstufe arbeiten. Es geht nicht immer. Manchmal sind die Kinder so dickköpfig, sie haben die sündhafte Natur der Mutter geerbt, und dann braucht es andere Motivationsstufen. Manchmal muss man Kindern auch drohen, damit es halt nicht total daneben geht. Ja, ich verwende oft das Beispiel, die Lise, das war die mittlere, die war immer so, immer selbstständig, ist sie auch heute noch. Aber die hat mal so einen Tick gehabt, als kleines Mädchen ist immer so auf die Straße raufgelaufen, nur aus Spaß. Aber da fahren Auto vorbei. Nicht viele bei uns, aber doch einige. Und das habe ich einmal gesehen und gesagt, Lise, das darfst auf keinen Fall mehr da. Wenn du da rausläufst, ist es so schmal, da sind Hecke und so weiter, da kommt ein Auto, der sieht dich nicht, der fährt dich zusammen, du bist tot. Dann habe ich es ein paar Stunden später, macht sie wieder genau dasselbe. Ich war schockiert. Ich ging hin und habe sie genommen und also sehr streng. Und habe dann mit ihr geschrien, habe gesagt, wenn du das noch einmal machst, aber dann passiert was Ordentliches. Hättest du mich gesehen, wie ich mein Kind da behandle, jetzt ohne zu wissen, was vorgefallen ist, hättest du gesagt, das ist ein brutaler Vater, ein liebloser Vater. Nein, mein Zorn in diesem Moment war aus Liebe motiviert. Weil ich mein Kind liebe, darum war ich so zornig, dass sie nicht tut, was ich ihr sage, um ihr Leben zu bewahren. Seht ihr, manchmal ist Gott zornig, um unser Leben zu bewahren. Übrigens, Gott ist zornig, aber er ist niemals wütend. Das ist ein Unterschied. Wut schlägt nur um sich. Zorn ist aus Liebe motiviert. Zumindest Gottes Zorn. Meiner nicht immer, aber Gottes schon. Sollen wir noch einen Punkt machen? Ich glaube, es ist schon ein bisschen hart. Es ist sehr warm, gell? Oder wie geht's euch so? Warte, was? Ich mache einen kurz. Es ist jetzt 10 vor 4, ich bin um 4 Uhr fertig. Machen wir es so. Ich möchte noch einen Grund sagen, warum Gott im Alten Testament manchmal so anders erscheint wie im Neuen. Gott im Alten Testament übernimmt sehr oft die Verantwortung für die bösen Taten. Gott übernimmt die Verantwortung für die bösen Taten. Es gäbe jetzt viel zu sagen, ich streiche jetzt viel, ich sage aber das Wesentliche. Sehr oft, wenn im Alten Testament, wenn es heißt, Gott hat etwas befohlen oder getan, was eigentlich brutal ist, was wir nie von Gott erwarten würden, dann war es eigentlich nicht Gott. Aber weil Gott es zulässt, übernimmt Gott die Verantwortung dafür. Ich gebe euch ein Beispiel. 2. Mose, Kapitel 12. Das ist die 10. Plage, die über Ägypten kam. Und zwar ist es in dem Fall die Tötung aller Erstgeborenen. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Und da lesen wir in 2. Mose, Kapitel 12, da lesen wir im Vers 12, da sagt Gott, Jehova, und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen. Super. Jehova geht durchs ganze Land und er erschlägt Kinder. Schwierig, oder? Ist das unser Gott, an den wir glauben? Wir lesen dann im Vers 29. Und es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr, Jahwe, Großbuchstaben, da erschlug der Herr alle Erstgeborenen im Land Ägypten, vom Pharao angefangen und so weiter. Also, Jahwe erschlägt kleine Kinder. Interessant aber, wenn man dann Vers 23 liest, da lesen wir, und der Herr, Jahwe, wird durch das Land gehen, und, um die Ägypter zu schlagen, sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und er wird dem Verderber nicht erlauben, in die Häuser zu gehen und zu schlagen. Wer hat verdorben und geschlagen? Der Verderber. Das ist ein Name für Satan. Wird verwendet in Offenbarung Kapitel 9, Vers 11. Selbe Wort. Verderber. Und wir lernen in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu schlachten, zu stehlen und zu verderben. Der Verderber ist Satan. Satan hat die Kinder geschlachtet, nicht Gott. Aber weil Gott es zugelassen hat, für einen Zweck, übernimmt Gott die Verantwortung und sagt, ja, es ist, als ob ich es getan hätte, aber ich habe es nicht getan. Wenn Menschen Gott abweisen, bleibt ihnen oft nichts übrig, als sie ihrer eigenen Wahl zu überlassen. Aber nicht Gott stoßt sie von sich weg. Das ist der Unterschied. Römer Kapitel 1 lernen wir, weil der Mensch Gott verachtet, verlassen, sich von Gott abgewandt hat, darum hat Gott sie dahin gegeben. Er hat sie dann dahin gegeben. Aber nicht, weil Gott es wollte, sondern weil der Mensch Gott nicht wollte. Wir lesen zum Beispiel auch, ich nehme ein neutestamentliches Beispiel, geht es um 2. Korinther 12. Da geht es um den Apostel Paulus. Da liest man ein interessantes Detail von seiner Person und seinem Leben. 2. Korinther 12 und Vers 7. Da sagt er, und wegen der außerordentlichen Offenbarungen, darum, damit ich mich nicht überhebe, der Paulus, er spricht über sich, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Paulus sagt hier, ich habe einen Dämon. Ich habe einen Botschafter Satans, der ist bei mir und der schlägt mich mit Fäusten. Und dann betet er dreimal, Herr, dass er diesen Botschafter Satan wegnehme. Und Gott sagt, na, der ist gut für dich. Gott hat ihn nicht geschlagen. Das macht Gott nicht. Satan tut es. Aber weil Gott es zulässt, übernimmt Gott die Verantwortung dafür. Ein anderes Beispiel ist Hiob. Wir lesen im Hiob Kapitel 42, Vers 11. Am Ende von Hiob lesen wir, seine Geschwister trösteten Hiob über das Unglück, das der Herr über ihn gebracht hat. Hat Gott das Unglück über Hiob gebracht? Wir kennen die Geschichte. Es war Satan. Aber Gott hat es zugelassen und weil Gott es zulässt, übernimmt Gott die Verantwortung dafür. Es gibt noch viele Stellen, aber ich höre hier auf. Ich könnte euch noch einige Stellen zeigen, wo genau das geschieht. Und wenn man hier nicht, und hier ist das, wenn nur das bleibt, dann haben wir schon viel gewonnen. Wir müssen das Alte Testament immer mit den Brillen Jesu lesen. Wir müssen die Bibel mit Jesus auslegen. Nur dann bekommen wir die Wahrheit. Das heißt nicht, Gott ist der, der Kinder tötet und so schlägt und so weiter, sondern das tut Satan, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Das Beispiel, wenn ich einen Stein in die Luft werfe und der Stein fällt mir auf den Kopf, kann ich nicht Gott beschuldigen, mit Steinen zu werfen. Nein, ich werfe den Stein. Die Sünde, die ich gewählt habe, die kommt auf mich und Gott lässt es zu. Aber nicht Gott ist derjenige, der es tut. Darum immer die Bibel mit Jesus auslegen. Ich gebe euch noch eine letzte Stelle, die hat mir sehr geholfen. Lukas Kapitel 19 und Vers 41 und dann lassen wir es. Lukas 19, 41. Da lesen wir über Jesus. Und als er sich näherte, das heißt Jerusalem näherte, und die Stadt sah, weinte Jesus über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus sagt hier, das Gericht wird über dich kommen, Jerusalem. Es ist Gottes Gericht. Ihr habt den Messias verstoßen und darum wird euch großes Leid widerfahren. Aber wie reagiert Gott auf dieses Leid, das er voraussieht? Freut er sich, dass er sagt, ja, ihr Dummköpfe, ihr hört nicht auf mich, jetzt muss ich euch abschlachten? Nein, er weint. Wir lesen, er weint, als er sich Jerusalem näherte und sagt, warum hast du nicht gehört? Das ist die Haltung Gottes über das Leid der Welt. Niemals so, wie es manchmal gedacht wird. Was ist einzigartig an Jesus? Nur Jesus zeigt uns, wie Gott wirklich ist und sonst niemand. Setz dich niemals über Jesus hinweg und nimm irgendeine andere Bibelstelle und sag, schau, hier hat es Gott auch getan. Dann bist du nicht mehr auf sauberen biblischen Boden. Die Bibel mit Jesus auslegen. Ich lasse es hier und schließe noch kurz mit Gebet. Vater, wir danken dir für deine so große Liebe, die du in deinem Sohn Jesus Christus ein für alle Mal bewiesen hast. Am Ende der Zeit hast du geredet durch deinen Sohn, der exakte Abdruck deines Wesens ist. Denn nur du, Herr Jesus, kennst deinen Vater, wie er wirklich ist. Und du hast ihn uns offenbart, indem du zu uns gekommen bist als Mensch und hast uns gezeigt, wie Gott ist. Dafür danken wir dir. Darum wissen wir, dass wir einen liebenden Vater haben, der sich oft auf anderen Ebenen offenbart, auf denen wir gerade sind. Aber du bist immer derselbe. Es ist kein Wandel in dir. Du hast keine zwei Gesichter. Und darum danke ich dir, Jesus, dass du uns gezeigt hast, wie der Vater ist. Ein für allemal. Herr, segne uns diese Tage hier. Lass uns erkennen, wer du bist. Unser Vertrauen zu dir immer wieder neu entdecken und stärken. Weil wir einen liebenswürdigen Gott haben. Einen Gott, der uns niemals missbraucht. Sondern der nur ausschließlich das Beste für uns will. Darum dürfen wir dir vertrauen. Und dafür danke ich dir. Amen. Thank you.